Oh, es läuft schon. Hallo Peter.
Hallo Wiebke.
Hier sind's wieder. Wir sind im Agnesviertel im Kölner Norden und ihr hört den Fedels-Podcast Agnes trifft. Und mir gegenüber steht
Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes. Und mir gegenüber steht die wunderbare
Wiebke Ladwig. Ich lebe hier im Agnesviertel und freue mich, dass wir heute wieder hier stehen. In dem Räumchen über der Orgel in der Agneskirche. Und unser Takt momentan ist doch ein etwas müßiger, was aber nicht bedeutet, dass wir müßig wären, sondern dass drumherum so viel los ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Es ist jetzt Frühjahr, wir haben Mai. Es ist richtig saftig grün im Viertel und man sieht durch die buschigen Bäume inzwischen die Agneskirche, also den Turm, immer so aus einem Rüschenrock ragen. Das finde ich auch, ist ein wirklich sehr schöner Anblick. Es ist heute regnerisch, es ist warm und ich komme dieser Tage so hier um die Ecken der Agneskirche und freue mich. Peter hatte ja schon öfter mal erwähnt, dass im letzten Jahr sich hier so ein Grüppchen gefunden hat, was sich so ein bisschen um die Außenumlagen, Anlagen der Agneskirche kümmert. Und ihr habt wie viele Blumenzwiebeln im letzten Jahr versenkt?
Tatsächlich 1200. Und ich muss sagen, es ist aus allen was geworden. Das hätte ich im Februar, März auch noch nicht gedacht. Ja.
Nee, da sah es nämlich hier noch sehr winterlich aus, was einfach auch daran lag, bis auf so eine kleine Phase im Februar, wo es mal wärmer wurde, war es einfach lange bitterkalt, also auch für Kölner Verhältnisse. Und deswegen kam auch durch die Bäume, die hier stehen, wodurch einfach nicht so viel Licht auf den Boden kommt, kam hier relativ spät die Osterglocken, die Narzissen und die Tulpen. Und aber wunderschöne Tulpen.
Als sie dann kamen, kamen sie mit Karacho. Ich hatte voll die Bedenken, weil die Blätter so krünkelig waren. Also einige Tulpen hatten so beschädigte Blätter. So braun und so Risse in den Blättern drin. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, woher das kommt. Ich habe dann mal woanders gespinkst in anderen Ecken und des Fedels und habe dann gesehen, naja, deren Tulpenblätter sehen auch ein bisschen krünkelig aus. Es kann sein, dass es tatsächlich an den Hunden liegt, dass der Hundeurin vielleicht diese Blätter angreift. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war ich skeptisch, vor allen Dingen, was die Tulpen auf der Neusser Straßenseite anging. Aber sie sind alle was geworden und
herrlich.
Herrlich. Mir hat das die letzten Monate, letzten Wochen sehr, sehr die Seele gestreichelt, weil ich morgens aus dem Fenster gucke, sehe ich direkt diese tollen Blumen und ich habe mich da ganz, ganz oft drüber gefreut. Ja.
Dieses Blütenmeer, es steht der Frau Agnes so hervorragend. Also man sah sie wirklich wie einem Frühlingskönigin aus dem Tulpen- und Blütenmeer hervorragen, ein herrlicher Anblick. Ich glaube ja, das könnte das Tulpenfeuer gewesen sein. Ich habe das in der Schrebergartenecke, in die ich mich aus Gründen ja gerade irgendwie so ein bisschen tummele, gelesen, dass in diesem Frühjahr ganz viele Leute Probleme mit dem Tulpenfeuer hatten. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob es eine Pilzkrankheit oder so etwas ist, könnte es gewesen sein. Nichtsdestotrotz haben die Tulpen so herrlich geblüht. Ich stand davor und dachte, so, das nächste Thema für den Podcast, es steht fest. Ich muss es dem Peter antragen und wir sprechen heute über
die Schönheit.
Schönheit. Denn, ich weiß nicht, Tulpen. Ich habe so den Eindruck, es gibt so ganz verschiedene Vorlieben, was so die Blühstadien von Tulpen angeht. Es gibt ja Menschen, sobald irgendwie so das erste farbige Etwas aus dieser Knospe hervorblickt, die sich kaum fassen können vor Glück. Gut, es ist ein glücklicher Moment. Und wenn die Tulpe dann makellos da steht, das kann man eben auch als schön empfinden. Ich empfinde jetzt gerade so diese letzten Tage als ungemein schön, wenn die Tulpe so kurz davor ist, ihre so struppig aussehenden Blätter abzuwerfen. Ja. Also dieser letzte Moment, bevor es zu Ende geht.
Finde ich auch, wenn die so wie so ein Wagenrad aussehen, ne? In bunten Farben, gelbe Wagenräder oder violette. Ja, das finde ich auch toll.
Also ganz bizarre Gebilde. Alle sind irgendwie, selbst die, die von denselben Sorten sind. Also man sieht so richtig, wie sie sich im Alter einfach ganz unterschiedlich entwickeln und da nochmal so ganz bizarre Wesen werden, außerirdisch anmutend fast. Ja, und das ist so etwas, wo ich dachte, das ist einfach eine Schönheit, über die wir hier sprechen müssen.
Ja, ja. Ein tolles Thema.
Ich glaube, es wohnt eben auch wieder sehr viel inne. Schönheit. Ich weiß nicht, was, es ist ja ein faszinierender wie abschreckender Begriff. Kommen wir vielleicht erstmal zu dem Abschreckenden, bevor wir uns so in dem Schwelgen in Schönheit widmen. Wenn du an Schönheit denkst, was sind so deine Assoziationen dazu?
Ich finde auch, dass das ein schwieriger Begriff ist. Ich habe auch in der Vorbereitung beim Nachdenken gemerkt, ich bin nicht so, ich fremdle ein bisschen mit dem Begriff der Schönheit. Ich habe gedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich mich schwer damit tue, zum Beispiel zu sagen, ich bin schön. So, sondern ich glaube, Schönheit ist etwas, was mir geschenkt wird vielleicht. Also was ein was man über jemand oder etwas anderes sagen kann. So, also vielleicht sowas wie ein Orden oder eine ich weiß auch nicht, wie ein Geschenk, würde ich mal sagen.
Eine Auszeichnung.
Eine Auszeichnung, genau. Ich persönlich fremde ein bisschen mit dem Begriff, werden wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu sprechen kommen, weil ich finde es andere Begriffe in dem Wortfeld Schönheit, die mir mehr zusagen, also Herrlichkeit oder hübsch zum Beispiel, ja, das finde ich so ein bisschen, da kommt so noch diese Struppigkeit, die ja in jedem Pflanze, in jeder Tulpe, in jedem Menschen vorkommt. Die wird dann noch so ein bisschen mittransportiert. Also Schönheit transportiert ja oft so etwas Makelloses, Faltenloses, Reines, Unberührbares. Und damit tue ich mich doch sehr schwer.
Da denke ich auch gleich an diese, ich hatte im Vorfeld kam mir das so in den Kopf, als ich an Goethe und Schiller dachte, also 18. Jahrhundert, ne, wo auch einfach Schönheit eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ja. Vor allem die schöne Seele, die dann eben auch gern den Frauen zugesprochen wurde und die mit Tugendhaftigkeit einherging oder dem Wunsch nach Tugendhaftigkeit. Und weil du gerade Makellosigkeit sagtest, da dachte ich im selben Moment, ja, die Tugendhaftigkeit, ne, weil ja auch Tugendhaftigkeit auch etwas mit nicht beflecktem Reinen zu tun hat.
Ja.
Und wenn ich das so auf die Jetztzeit rüberdenke, dann habe ich zuallererst eigentlich diesen sehr kapitalistischen Begriff von Schönheit im Kopf. Ne? Also diese Schönheit, an der man so gemessen wird. Wenn man so, kann ich von mir auch nicht sagen, ne? Ich bin schön. Also selbst wenn wir gleich über Facetten von Schönheit sprechen können oder werden, wo Schönheit plötzlich einen ganz anderen Ton bekommt. Aber wenn man dieses Ich bin schön, jemand ist schön, Schönheit in diesem ja gesellschaftlich aktuellen, in dieser Bedeutung bespricht, dann hat es ja gleich so diesen kapitalistischen Ansatz von Schönheit. Also niemand ist schön, weil Schönheit muss man ja erst herstellen. Ne, selbst Menschen, die als sehr schön gelten, nach einem, wie auch immer, gerade dem Zeitgeist entsprechenden Schönheitsideal, die sind ja selten naturschön. Ne? Da muss immer erst was passieren, damit die wirklich schön sind. Also ob Haare oder Haut oder Kleidung, sie brauchen gewisse Accessoires, die sie haben müssen. Also es geht mehr um ein Haben als ein Sein. Ne? Also man hat eine Schönheit durch bestimmte Konsumgüter, die man eben erwerben kann.
Ja, genau, durch Konsumgüter, die man erwerben kann, durch bestimmte Regeln, die man einhält. Ich muss natürlich an diese Schönheitswettbewerbe denken, die ja heute gar nicht mehr so harmlos sind, wie sie vielleicht früher mal waren, sondern ja, die auch sehr geschäftsmäßig sind. Wir kennen sie ja alle, Germany's Next Topmodel. Ich habe jetzt keine Kinder, weil manchmal kommt man ja doch mit gleichaltrigen Menschen in Kontakt, die Kinder haben und die dann oft, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, die Zeit ist ja so schnelllebig, aber die da vor ein paar Jahren noch sagten, ich weiß gar nicht, meine Kinder fahren da voll drauf ab und so. Und da, finde ich, wird ja schon auch etwas Problematisches transportiert, ja, dass man die Schönheit, genau, wie du sagst, dass man sie sich antrainieren muss.
Ja, kommt halt auch, solche Sendungen kommen ja meistens dann noch in dem Alter, wo man selber auch erstmal für sich herausfinden muss, gelte ich eigentlich als schön?
Ja.
Was ist denn eigentlich schön? Ne? Also wie ist denn mein Status unter vielen? Welchen Wert habe ich denn in der großen Gruppe der Menschheit, der Clique, der Schule, ja. der Menschen, die bestimmen, was schön ist? Also das finde ich, stößt auch wirklich eine ganz komische Zeit dann hervor.
Ja, und ich kann mich an meine eigene Jugend erinnern. Also ja. Wir haben ja schon ganz oft erzählt, dass wir auf derselben Schule waren. Und wenn ich daran zurückdenke, so Oberstufe, wo man ja schon anfing, sich mit anderen zu messen und ich immer dachte, ich kann ja eh nicht mithalten, ne? Die anderen sind gelenkiger, sportlicher und natürlich auch schöner. Und ich muss gestehen, da gab es auch schöne Menschen bei mir in der Stufe. Also das würde ich, glaube ich, heute immer noch so sagen, dass ich die als Jugendlicher, junger Erwachsener, ja war ich ja noch nicht, als Jugendlicher wirklich, wirklich schön fand. Und ich glaube noch nicht mal, weil sie so eine, weiß ich auch nicht, Heidi Klum-mäßige Katalog aussehen hatten oder sowas Genormtes hatten, sondern weil sie wirklich, ja, ich hasse das Wort eigentlich, aber schon das gewisse Etwas hatten, also etwas, wo ich dachte, dass es außergewöhnlich ist und dass es dadurch irgendwie attraktiv ist, ne? Ein Blick, weiß ich auch nicht, also wie das Gesicht geformt war oder keine Ahnung, die Frisur, die Haare, Lichtschatten, keine Ahnung, also irgendwas. Eine Geste, eine Nuance in der Stimme, so. Da kann ich mich schon noch dran erinnern und ich erzähle das deswegen, weil ich das auch, ja, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das problematisch ist, ne? Wenn Menschen halt, junge Menschen denken, ja, das schaffe ich nie. Also ich bin da immer im Schatten, ich bin immer, ich laufe immer hinterher und kann das nicht erreichen, so.
Ja, dieses Schönheitsideal, ne, das wie auch immer geartete. Ich finde das schon ganz eigenartig, was so momentan als schön gilt, ne? Also da gucke ich jetzt gerade natürlich auch so, selten ist es ja doch eher so, dass Männer als schön definiert werden. Klar gibt es auch, ne, aber eher doch seltener. Bei Frauen ist es doch, glaube ich, immer noch verbreiteter. Ne? Ich dann so sehe mit den kleinen Knopfnasen und der gewölbten Stirn und den großen Augen und der große Kopf im Vergleich zum schmalen Körper. Ne? Also Bambi, ne? Immer so dieses Kindchenschema. Und da ich weiß, dass Menschen auch einfach so aussehen, ne, ohne dass sie da was dran machen können. Und was ist irgendwie ganz seltsam, finde ich, dass so das, was als kindlich, was kindlich ist, dann noch irgendwie als schön gilt. Aber auch das nicht so, sondern es muss dann eben noch was dran geschraubt werden, ne, was dann wiederum das Frauliche ist. Also ja. Eben auch, ne, große Brüste, großer Hintern. Das ist ja irgendwie ganz faszinierend, was da an einem. Also dass man es eben irgendwie herstellen muss. Aber gut, du hast gerade was ganz Wichtiges mit reingebracht, finde ich, wo man es nämlich von dem Zweidimensionalen weggeht und in das Dreidimensionale, beziehungsweise wo einfach klar ist, Schönheit ist ja nicht nur das, was wir sehen, sondern auch, was man wahrnimmt.
Ja.
Und deswegen möchte ich dieses griesgrämige Thema, also dieser kapitalistisch verheizten Schönheit auch ganz gerne so weglassen. Ich finde nämlich viel interessanter, was du als schön wahrnimmst, was ich als schön wahrnehme und was eben Schönheit in unserem Leben, also was Schönheit in unserem Leben für einen Stellenwert und für eine Rolle spielt, auf den ganz unterschiedlichen Ebenen.
Ich glaube, je mehr wir jetzt darüber sprechen und würde ich sagen, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ich das sage, aber ich finde das schön, was mein Herz zum Hüpfen bringt oder mein Herz erhebt, so. Also das passiert mir schon relativ oft. Das passiert mir auch bei Menschen, muss ich sagen, ja. Die ich so, weiß ich auch nicht, die man so beobachtet oder die einem begegnen in der Bahn, was weiß ich. Das ist jetzt auch nicht jeden Tag oder so, aber wo ich schon manchmal denke, da hat der liebe Gott ein gutes Werk getan. Oder das ist einfach, also dieser Mensch, der gefällt mir einfach. Und ich glaube, das sind wirklich oft so, eher so Accessoires, würde ich sagen. Also Kleinigkeiten. Ne? Wie ich es gerade versucht habe, mich zu erinnern, als ich ein Jugendlicher war in der Schule, Ich glaube, das gilt für mich heute immer noch. Und das ist dann auch oft, das ist auch unabhängig zum Beispiel vom, die muss dann, also, ich könnte jetzt nicht sagen, so, das ist typunabhängig, glaube ich sogar, ja.
Was sind dann so Kleinigkeiten, die dein Herz hüpfen lassen?
Ich weiß das nicht, also manchmal Kleinigkeiten, wirklich, wenn ich jemanden in der Bahn sehe und einfach nur bemerke, mit was für einer Intensität oder mit was für einer Liebe er ein Buch in der Hand hält. Das kann schon mal reichen, dass ich dann daraus die Assoziation habe, der Mensch, der geht liebevoll mit Sachen um. Also dem sind Sachen wichtig, so verstehst du. Oder weiß ich auch nicht, ein Blick vielleicht, oder wie jemand sich bewegt, wie jemand aus- und einsteigt, so. Ich kann jetzt nicht sagen, das sind immer Äußerlichkeiten oder so, ja, also jetzt direkte Äußerlichkeiten, sondern es ist oft irgendwie eine Bewegung, irgendwas, was dieser Mensch macht, wodurch er sich äußert, bemerkbar macht oder sowas, oder aktiv wird, also kommuniziert, könnte man sagen. Und merke, dass das zum Beispiel, wir haben ja schon häufig über Tiere gesprochen und du weißt ja, dass wir auch Tiere haben. Und bei dem Hund zum Beispiel ist das, also bei unserem Pudel ist das ganz oft so, dass ich denke, Mann, bist du ein schöner Hund. Das hat natürlich jetzt auch damit zu tun, dass wir jetzt lange zusammenleben oder so, aber das ist auch oft so. Dann schwänzelt der einfach für 3 Sekunden durch mein Bild. Und dann macht er einfach nur eine Bewegung mit dem Schwanz oder das Ohr klappt runter oder der dreht sich nochmal um oder sowas. Und dann denke ich, dann zerschmelzt, dann hüpft so mein Herz einfach. Dann denke ich, du bist einfach ein tolles Tier, so, ja.
Ich glaube, bei dir kommt hübsch von hüpfen.
Das kann sein.
Ja.
Und nochmal, mir gefällt dieses Thema, dieses Wort echt besser, hübsch, so.
Weil ja, du hast auch so eine ganz besondere Art und Weise, es auszusprechen. Also ja. Man hat gar nicht so dieses hübsch, ne? Also so dieses, die vielleicht etwas blassere Form von schön, sondern es ist bei dir mit ganz viel Liebe aufgeladen. Also wenn du hübsch sagst, dann merkt man so richtig, dann in dem Moment hüpft dein Herz. Also
ja, und
du sprichst auch hüpfen genauso aus wie hübsch.
Das kann sein, ja. Weil ich finde, in dem Wort hübsch steckt ja die Bewegung mit drin. Also das kann sein, dass man hüpfen mitdenkt und dann direkt was Lebendiges denkt. Während schön ist eher so ein langweiliges Wort eigentlich. Schön. Aber schön. Hübsch finde ich.
Das ist aber schön.
Ja.
Das hat aber auch gleich so was Lobendes. Ne? Ich denke gerade, wenn das Pferd oder sowas besonders schön gemacht hat, dann sage ich, das hast du jetzt aber schön gemacht. Mhm. Ne? Oder sage ich mir selber auch gar nicht mal so, das hast du gut gemacht, obwohl gut ja auch einen guten Klang hat, sondern das hast du jetzt aber schön gemacht.
Mir fällt gerade noch ein, dass es im Rheinischen und im Kölschen gibt es ja das Wort oder den Begriff vom schönen Pfiffi.
Ach, der schöne Pfiffi.
Der schöne Pfiffi, genau. Und ja, das ist, glaube ich, das, worüber wir gerade sprechen, auf den Punkt gebracht. Also praktisch die Relativierung, ironische Relativierung der Schönheit. Also der schöne Pfiffi ist jemand, der halt denkt, er wäre ein schöner Mann und sich entsprechend verhält und stolziert und kleidet. Und die Menschen, die ihn da so sehen, die merken halt, dass er sich für einen schönen Menschen hält und die ironisieren das durch, und man kann das dann, oder Kölsche oder der Kölner kann das dann, oder ironisiert das durch diesen Begriff vom schönen Pfiffi. Pfiffi ist ja, ne?
Ja.
Pfiffi ist eben Pfiffi und der schöne Pfiffi ist eben schöner Pfiffi. Also so, dann weiß halt jeder, naja, der hält sich für schön, aber wir wissen ja alle, dass das nicht stimmt. So. Mhm. Und das fällt mir gerade ein. Das finde ich eigentlich einen schönen Umgang mit dem Phänomen der Schönheit. So.
Ich denke ja gleich an den Schönling, ne? Ist ja auch.
Ja, genau, das ist das wahrscheinlich, ne? Der Schönling auf Kölsch, der schöne Pfiffi, der Schönling, ja. Mhm. Ja.
Ja, sehr schön. Sehr schön, ich sag's, ne? Ich sag nämlich ganz oft schön, merke ich. Für mich ist es auch so ein Wort, was einen gewissen Nachdenkprozess markiert. Mhm. Ne? Weil wenn ich schön sage, dann habe ich in dem Moment, weil ich das Wort dann auch so ziehe, einen Moment, wo ich meinem Hirn nochmal einen Schubs geben kann.
Mir fällt gerade ein, dass ich zu Hause, ich sage jetzt nicht, wer es war, war niemand aus meiner Familie, aber zu Hause gab es einen Menschen, mit dem ich auch häufiger zu tun hatte, der viel, viel älter war als ich. Also zu Hause, ich komme ja aus Kürten, Als ich so Jugendlicher war, dann hatte ich häufiger mit diesem Menschen zu tun und der hatte immer die Angewohnheit zu sagen, schön, schön. Und ich weiß noch, dass ich als Jugendlicher irgendwann gedacht habe, du meinst das ja eh nicht ernst. Also so, das ist klar, das war so ein Füllwort. Ne? Das war so, wie du das jetzt auch nochmal sagst, ein Wort, um einfach Land zu gewinnen, Zeit zu gewinnen, schön, schön. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich, ne, mir ist das irgendwann aufgefallen, dass ich gedacht habe, ey, du sagst immer schön, schön und warum machst du das eigentlich? Ja, du meinst das doch eh nicht ernst. So, und als Jugendliche hat man auch keine Ahnung von Rhetorik und von, ne, diesen Dingen. Dann denkt man immer, ja, der meint das eigentlich, der müsste das eigentlich ernst meinen, was er sagt, macht er aber nicht, dann ärgert einen das so. Und ja, vielleicht gibt es solche Erlebnisse, die irgendwie nochmal nachwirken oder sowas, oder die ich mir gemerkt habe, dass ich denke, ich bin und bleibe reserviert gegenüber diesem Begriff.
Ja, interessant. Diese ganzen Wörter, die uns dabei, die uns über solche Denkpausen oder eben, wie du sagst, so schön so Land oder Raum zu gewinnen, Zeit zu gewinnen, die haben ja auch schon ihren eigenen Reiz. Ne? Irgendjemand meinte ja mal, typisch deutsch sei, dass man vorm Aufstehen auf die Oberschenkel haut mit beiden Händen und so sagt. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie sich das vielleicht so in anderen Sprachen äußert.
Ja.
Aber apropos Sprache, ne? Also als ich mir so überlegte, was zeichnet Schönheit eigentlich so für mich aus? Also was, mir geht es ähnlich wie bei dir, also wie dir, ne? Dass ich das Gefühl habe, es gibt manchmal so kleine Gesten oder Äußerungen, Bewegungen, ne? die sich mir auch so als Schönheit vermitteln. Eine bestimmte Art zu lächeln oder eben auch, wie du sagtest, so dieser Blick. Oder auch, wie sich jemand verhält, ne, so im, wo so Kommunikation dazu kommt. Oder eben auch so etwas wie Sprache und Stimme. Finde ich, ist auch so etwas, was ganz wichtig ist. Lachen. Es gibt Lachen, das ich wirklich ganz schlimm finde. Und ich habe dann auch mal ein schlechtes Gewissen, weil niemand kann etwas dafür, wie er oder sie lacht. Ne? Ich glaube, das ist wirklich so was ganz, ganz Eigenes. Ne? Ich glaube, an ihrem Lachen kann man sie erkennen. Es gibt auch unheimlich schönes Lachen oder eben auch unheimlich schönes Schweigen. Also wenn jemand schön schweigen kann, finde ich das auch gut. Also so auf eine ruhige und gelassene Art und Weise. Also Schönheit mehr so auch so als sinnliche Erfahrung, als etwas, was nicht so viel oder nur mit dem Gucken zu tun hat, sondern mehr mit dem gesamten Erlebnis. Also wie jemand im Raum steht oder sitzt oder wie auch immer. Auch so der Duft ist ganz wichtig.
Das stimmt. Das stimmt, da habe ich auch gerade dran gedacht.
Da kommt wohl so die Chemie ins Spiel, habe ich immer gelesen. Gut, beim Gucken ist es ja dann eher so die Biologie, ne? Also wenn so landläufig jemand, der irgendwie ein bestimmtes Körperverhältnis hat oder jung aussieht, da kommt natürlich auch so das Thema, ist fruchtbar ins Spiel, ne? Also wir sind ja, glaube ich, viel mehr so den naturwissenschaftlichen Einflüssen und Bewegtheiten ausgeliefert, als wir das vielleicht mitunter so zugeben möchten.
Ja.
Aber das ist auch so etwas, was es echt ausmacht, wo ich so jähe Menschen als schön empfinde. Und wenn ich nur Bilder sehe und ich sehe, lese irgendwie, ja, hier, ne, so besonders schön, und ich gucke da drauf und denke, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich sehe ja nur das Bild. Das heißt, ich muss dann wirklich so diesen Menschen auch in Aktion erleben, um mir um ein Gefühl von Schönheit entwickeln zu können.
Mir geht's übrigens, wo du das jetzt erzählst, merke ich, mir geht's mit Landschaften und Gegenden so.
Ja.
Als ich ein Kind war, sind meine Eltern mit uns nicht in Urlaub gefahren. Das hatte familiäre Gründe. Meine Großmutter war da, die musste gepflegt werden und so weiter. Anderes Thema. Und ich weiß noch, dass unsere Nachbarn im Sommer nach Spanien geflogen sind. So. Und das war auf dem Land in den 80er, 70er, 80er Jahren total außergewöhnlich, dass Leute überhaupt, also dass sie nach Spanien fuhren und dann auch noch mit dem Flugzeug. So, und dann haben die uns natürlich Postkarten geschrieben, von wo auch immer sie da waren. Und du weißt ja, wie Postkarten sind, ja? Also die sind ja, das ist ja, Postkarten sind ja eine Illusion. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie diese Postkarten in der Hand gehalten habe und gedacht habe, mein Gott, was ist das? Das muss ja ein schönes Paradies sein. So. Und ich konnte mir nicht vorstellen, die kamen dann nach Hause, haben dann davon erzählt und dann habe ich die total beneidet, weil ich gedacht habe, die sind an dem schönsten Ort der Welt, so einem richtig schönen Ort. Und ich weiß noch, als wir dann mit der Familie das erste Mal Urlaub gemacht haben, da sind wir nicht nach Spanien gefahren, da sind wir woanders hingefahren, auch nicht geflogen mit dem Auto. Aber weißt du, da hatte ich zum ersten Mal, da war ich vielleicht 13 oder 12 oder 11, sowas in der Gegend, da hatte ich zum ersten Mal dieses Urlaubserlebnis. Und ich weiß noch, dass ich dachte, dass es toll ist, aber da ist auch bei mir eine Illusion, also ist auch irgendwas kaputt, also zerbrochen, ja, weil ich auch gedacht habe, weil ich dann gemerkt habe, die Postkarten-Idylle ist eben eine Idylle, so. Ja, also der Frank Gosen würde sagen, woanders ist auch scheiße. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Postkarten-Idylle, was das heißt. Und ich weiß, dass das halt sich später nochmal fortgesetzt hat. Wenn du ins Reisebüro gegangen bist, hast du überlegt, wo fährt man denn mal hin? Als es noch kein Internet gab, und du siehst diese tollen Hotels mit den tollen Pools und immer scheint die Sonne. Und ich weiß noch, irgendwann kommt man dann dahin und es regnet. Oder es ist bedeckt. Und das Blau ist gar nicht mehr so blau. Und das Wasser ist kalt. Und überall liegen Krümel rum. Also da muss ich schon sagen, das war eine Enttäuschung. So. Also,
ja, und, weil sich ein Bild von Schönheit machen, genau, was anderes ist, als das Leben zuzulassen. Also in dem Fall muss ja das Leben sozusagen subtrahieren,
und deswegen,
damit ein Bild von Schönheit übrig bleibt.
Und deswegen habe ich das ja gesagt, weil ich glaube, das geht einem mit Menschen so, also mir. Und das geht einem mit Gegenden auch so. Weil in der Gegend passiert ja dann auch wiederum das andere. Wenn du dich dann in die Gegend reinstürzt, wem sage ich das? Und du machst eine Reise und steigst aus dem Auto aus und du gehst zu Fuß und du gehst mal abends und du gehst mal morgens und dies, das, dann kommt die Schönheit, meldet sich ja dann wieder aus einer ganz anderen Perspektive, ja. Aber ich glaube, das liegt halt daran, dass du eine Beziehung eingehst mit der Gegend, dem Land und den Menschen, so.
Ja, und vor allem ist man ja auch selber mit seinen ganz, manchmal ja auch unschönen Seinszuständen dort. Man hat Hunger, man hat Durst, man sucht eine Toilette, man ist müde, man will einfach nur unter die Dusche.
Ja.
Wo kann man denn jetzt hier mal was einkaufen? Ich denke wirklich an unsere Reise letztes Jahr durch Norditalien und dann in Slowenien. Auf den Bildern, wenn ich mir die Bilder ansehe, denke ich, meine Güte, was für eine Schönheit. Mhm. Ja, aber ich weiß ja genau, ich höre dann im Hinterkopf schon überall die Motorräder jaulen und die LKWs fahren und die Autos, die einen zu eng überholen, wenn man da mit dem Rad unterwegs ist. Das heißt, ich weiß gleich, es gibt etwas, was diese Schönheit für mich so getrübt hat, dass ich es nicht mehr als wirklich schön empfunden habe.
Mhm.
Jetzt so, ich gucke mir das gerne an, es war auch eine schöne Reise, aber ich weiß auch genau, was es so für mich verhässlicht hat.
Ja.
Im Gleichen. Oder wenn ich auch merkte, jetzt sind die aber auch gar nicht so freundlich zu dir oder du bist mit deinen Bedürfnissen hier ganz falsch am Platz. Mhm. Ne? Wo gibt es denn hier jetzt verdammt nochmal diesen Supermarkt? Wo kriege ich denn was zu essen und was zu trinken her? Warum werde ich denn hier, muss ich, keine Ahnung, 3 Millionen Euro pro Nacht für eine Wiese zahlen, ne? Das ist ja total verrückt.
Hm.
Also es steht dem total, es steht dem einfach in einem Kontrast gegenüber zu den Bildern.
Ja, klar. Ne?
Und die Postkarten-Idylle ist eben nur ein Abbild von einer möglichen Realität, die aber so eigentlich so gut wie nie vorhanden ist.
Hm.
Was auch in Ordnung ist. Also das fällt ja so in den Bereich von Fiktion. Ne? Das ist ja in dem Moment, wo man ja fotografiert, finde ich, erfindet man ja auch in dem Moment. Das ist ein kreativer Prozess. Ich wähle aus, was ich fotografiere oder welchen Bildausschnitt ich wähle. Inzwischen hat ja jeder von uns eine Vielzahl von Bildbearbeitungsmöglichkeiten, ne? Sei es jetzt, ob man das eigene Abbild irgendwie etwas verschönert oder einer gefühlten Realität anpasst, sei es, dass man eben auch Landschaft oder eine Stadt oder ein Detail fotografiert. Ich war ja neulich im März, hatte ich ja so einen Instagram-Account hier gehütet, die Straßen aus Zucker in Köln. Ja. Und hatte einen Monat lang so Bilder und Geschichten hier von der Neusser Straße gesammelt. Was für mich auch eine Herausforderung war, weil die Neusser Straße an sich, die hat wirklich auch Schönes.
Hm.
Aber sie ist ja auch eine nicht so schöne Straße eigentlich, ne? So ja. eine Durchgangsstraße, eine der Einfallstraßen ja. nach Köln. Mit zu wenig Platz eigentlich für alle Menschen, die zu Fuß gehen, die mit dem Fahrrad fahren, auch für alle ist eigentlich zu wenig Platz da und es gibt immer viele Konflikte. Und trotzdem ist es so, wenn man mal den Blick lenkt und öffnet, ne, dass man auch immer wieder etwas findet, was man in dem Moment als schön empfindet. Und ich finde ja, für mich ist Fotografieren auch das Zulassen eben in dem Moment von Schönheit. Schönheit zu sehen, wo sie sich vielleicht auch erst auf den zweiten oder dritten Blick vermittelt. Mhm. Schöne Ecken hier im Viertel.
Benutzt du eigentlich Filter?
Ach so.
Beim Fotografieren?
Ja, ich sage mal so, ich nutze die Bildbearbeitungsmöglichkeiten durchaus schon mal. Ne? Dass ich, was weiß ich, vielleicht so den Kontrast ein bisschen erhöhe oder dass ich eine wenn ich merke, da ist der Kontrast zu stark, dass ich den Kontrast ein bisschen anders wähle oder einen Fokus anders wähle, dass ich ein Bild zuschneide. Also möglichst so, dass es nicht total totgefiltert aussieht. Aber ich bin keine versierte Fotografin. Ich fotografiere trotzdem gern, seitdem ich durch das Mobiltelefon immer eine Kamera in der Hosentasche habe. Und deshalb gibt es durchaus schon mal Filter, aber in dem Bemühen, das, was ich gesehen habe, einfach nochmal mehr vielleicht zu verdeutlichen. Wie etwa, ne, die 7 Millionen Fotos von der Agneskirche, ja, die ich einfach in ihrer Güte, in der sie hier über das Viertel wacht, unheimlich schön finde.
Apropos Agneskirche.
Ja.
Ich habe mir neulich mal, ich weiß gar nicht warum, nicht wie ich drauf gekommen bin, habe ich mir mal bei Google die Agneskirche die Einträge bei Google angeguckt, wo Menschen kommentieren. Also die Menschen, die hier waren und dann halt was zur Agneskirche geschrieben haben. Und ich war total perplex. 98%, jetzt würde ich mal sagen, waren Daumen gepeilt ungefähr, sind völlig begeistert von dieser Agneskirche. So.
Ja.
Also die schreiben jetzt hier keine langen Aufsätze, aber sagen, ein schöner Ort, ein heller Ort, ich war gerne da. Manche loben die Fenster, das Licht, keine Ahnung, so, ne? Und ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, dass es irgendwie erstaunlich ist, weil ich liebe die Agneskirche natürlich auch, ich bin da gerne drin, aber ich finde die, es gibt halt auch Teile, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich finde sie manchmal zu voll gerümpelt, es gibt keine Abstellmöglichkeiten und so weiter und so weiter. So, ja, also mir fallen natürlich auch die Ecken auf, die eben unschön sind. Und davon war nichts die Rede. Also wirklich in keinem Eintrag, du kannst das gerne mal nachgucken.
Kann
ne?
ich machen.
Das finde ich erstaunlich, dass Menschen, die offensichtlich, also das vielleicht zur Schönheit oder das zum Schönheitsempfinden so, vielleicht auch der Abstand gehört. Also je mehr man mit etwas verbunden ist vielleicht oder je geläufiger etwas einem ist, ja, desto mehr wird es vielleicht auch gewöhnlicher. So. Mhm. Vielleicht ist das schon zu stark, was ich formuliere jetzt gerade, aber mich hat das wirklich, wirklich erstaunt. Weil ich irgendwie dachte, das ist doch nicht unsere Agneskirche. Also, ne, ich liebe sie, ich finde sie auch schön, aber ich finde, sie hat eben auch, also es gibt eben auch Sachen, die sind nicht so schön. Da arbeiten wir ja demnächst dran, ne, dass sie wieder schöner wird, aber ja.
Ja, womöglich stehst du zu nah dran. Um Schönheit erkennen zu können, muss man möglicherweise einen Schritt zurücktreten, um die Proportionen noch besser wahrnehmen zu können.
Ja.
Aber mich erinnert es daran, ich kann ja ganz schlecht sagen, beispielsweise, ob ich Menschen schön finde, wenn ich sie näher kenne. Also je besser ich Menschen kennenlerne, desto schwerer fällt es mir zu sagen, na ja, ist schön oder ist nicht so schön. Also so dieses Wertende, weil wenn ich einen Menschen gut kenne oder kennenlerne und mich zu ihm oder zu ihr hingezogen fühle und verbunden fühle, dann fallen diese Bewertungen komplett weg, sondern dann reicht es einfach, wenn dieser Mensch ist,
ja,
und zwar
verstehe.
Also in seinem So-Sein, dann entzieht sich das jeglicher Zuschreibung von Begriffen, die ich jetzt vielleicht für andere Menschen oder Tiere oder Landschaften, Gebäude, Zustände benutzen würde. sondern dann bin ich so erfüllt irgendwie von diesem Menschen oder dieser Mensch erfüllt mich so sehr oder wie auch immer, dass das irgendwie keine Rolle mehr spielt.
Vielleicht ist das auch weniger mit dem Begriff der Schönheit zu beschreiben, was dann passiert, sondern mit anderen Begriffen. Also irgendwie Attraktivität kommt mir vielleicht in den Begriff, also kommt mir gerade in den Sinn. Also ich finde ja, Attraktivität ist was anderes als Schönheit, ja. Attraktivität ist ein bisschen wie hübsch. Also hübsch ist vielleicht das WDR4-Wort und Attraktivität vielleicht das WDR3-Wort, ja. Also es ist ein bisschen, weiß ich auch nicht, gehobener, intellektueller. Aber ja, ich finde, in der Attraktivität steckt ja auch das Widerständige drin. Und das etwas Rauere, ja. Also jemand in der Attraktion, also das merkst du schon bei der Achterbahn, ja. Also die Achterbahn, Menschen lieben die Achterbahn als Attraktion, aber in der Attraktion liegt natürlich auch die Gefährlichkeit, diese, die Grenze, die Grenzerfahrung drin oder sowas, ja. Und das kommt mir in den Sinn, wenn du über den Menschen, über diese Menschen sprichst, also die Erfahrung mit den Menschen sprichst, wie du es gerade erzählt hast.
Ah, das ist ja wirklich ganz interessant. Also ich würde attraktiv oder ne, jemand ist eine Attraktion, ein bisschen anders deuten. Vielleicht mehr so diese Anziehungskraft, ne? Also dass man sich hingezogen fühlt und dieses, ja, manchmal so dieses magische Gefühl der Verbundenheit, die sich so einstellt.
Ja, aber ich finde, da ist, ja, da würde ich sofort mitgehen, aber ich finde, da steckt ja auch noch was Ungewisses drin.
Ja.
Was Dunkles, was Abenteuerliches. Also ich finde, das ist nochmal was anderes als Schönheit, ja, sondern etwas Unergründliches. Etwas, was sich mir erstmal nicht erschließt, was mich neugierig macht.
Ja.
Von dem ich auch weiß, es wird sich mir nicht ergründen. Also es wird ein Geheimnis bleiben, etwas Geheimnisvolles. Also ich finde, in der Attraktivität steckt nicht nur das äußerlich ästhetische Zuneigende drin, ja, sondern ich finde, in der Attraktivität steckt das ganze, also das ganze Gegenüber der.
Es ist nicht nur der schöne Wald, sondern da ist auch der Wolf, der da drin wohnt.
Ja, genau. Ja, ja, so würde ich sagen. So. Also und damit kann ich auch wieder mehr anfangen, ja. Also Schönheit, es gab ja mal in den 70er, 80er Jahren so eine Fernsehwerbung, wahre Schönheit kommt von innen. Also da musste man so Tabletten nehmen, sagte die Werbung, damit man schön wird. Da kriegt man schöne Fingernägel, irgendwie Haare, die nicht mehr ausfallen und so. Und ich habe als Kind wirklich gedacht, ja, warum macht das denn keiner? Warum machen das meine Eltern nicht? So, verstehst du?
Ja, werdet doch mal schön hier, ne? Nimm doch mal so Pillen.
Gut, du traust dich ja, ja nicht, dass den Eltern, mit denen darüber zu sprechen oder sowas, ja. Aber ich weiß noch, dass ich vor der Flimmerkiste saß, an diese März-Spezialdragees, die fielen dann immer so zwei, drei von diesen Pillen, fielen in so einen Teller, machten so klack, 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 klack. Und dann habe ich gedacht, ja, Mensch, wenn das so einfach ist, wieso machen die das nicht? Wieso machen das nicht viel mehr Menschen, ne? So, ja.
Gut, heute bist du weise und ja, gereift vielleicht. Und weißt, ne, dass deine Eltern eher auf die Kraft des Gartens setzten und auf die Schönheit durch Gartenarbeit als durch Kaufpillen. Hm. Na, ich sag das jetzt mit so einem, ich hasse dieses Wort, aber mit einem Augenzwinkern, weil ihr seht's nicht da draußen, ich zwinker und zwonker hier rum. Ja. Aber so einfach ist es eben nicht, zur Schönheit zu gelangen. Und was auch dann fehlt, bei März Spezialdragees denke ich wieder daran, das ist ja so dieser Wunsch nach Makellosigkeit, ne?
Ja,
diesen Begriff, den du schon angebracht hast. Was da ja immer fehlt, du hast es hier gerade Struppigkeit genannt, aber eben so Brüche.
Hm.
Ne? Brüche in der Makellosigkeit, die meiner Meinung nach und meinem Empfinden nach eine ganz wichtige Komponente sind.
Ja.
Um etwas oder jemanden schön zu finden.
Ja, voll.
Also dieses perfekte, die perfekte, das perfekte, makellose, wo keine Brüche sind, wo alles stimmt. Ich werde da misstrauisch.
Hm.
Ich bin ja neulich mit dem Fahrrad ein bisschen durch Bayern gefahren und hatte so ein bisschen das Gefühl, ich, liebe Bayern, ich möchte euch wirklich jetzt hier nicht ans Bein pinkeln. Es ist einfach so, ich habe viele so schön gemachte Orte gesehen, ne? Also wo alles frisch gestrichen und aufgeräumt und sauber war, aber so menschenfrei. die gewaschenen Autos standen vor der Tür und ich hatte so das Gefühl, es war alles so hergerichtet für die gewaschenen Autos, aber mir fehlten so die Menschen. Und dann denke ich immer gleich, na, was spielt sich denn da hinter der Fassade ab? Ne? Das ist natürlich so die Schulung durch David Lynch, die heile amerikanische Vorstadtfassade. Man weiß genau, na, dahinter spielen sich die übelsten Geschichten ab. Ja, und das ist, glaube ich, so, ich fühle mich ja dann irgendwie in so struppigen Gegenden auch wohler, ne, wo es so ein bisschen, ich fahre nächste Woche in die Wallonie, die ist sehr struppig. Aber eben auch schön, eine ganz eigene Art von Schönheit eben auch. Und da fühle ich mich so da und richtig.
Ja.
Das ist ein anderes Gefühl. Da fühle ich mich dann eben nicht irgendwie ungeordnet oder zu wenig schön für eine Gegend, sondern das stimmt dann so. Man kann sich entspannen. Und ich glaube, diese Harmonie und dieser Einklang, der sich dann so einstellt, der ist vielleicht auch wichtig, um ja, etwas schön zu empfinden, um eine Schönheit wahrzunehmen, eine ganz eigene Schönheit. Womöglich noch gefördert so durch den Gedanken oder das Gefühl, etwas entdeckt zu haben, was sich vielleicht nicht sofort vermittelt hat.
Ja.
Abseits des Postkarten-Idylls.
Ja. Was findest du denn im Agnesviertel schön? Also gibt es hier schöne Orte, wo du gerne bist und wo du sagst, ja, da kann ich auftanken, keine Ahnung, da wird mein Herz erhoben, so.
Der Moment ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war am Samstag oder Sonntag, da saß ich am Ebertplatz. Und ich weiß, dass es hier ganz viele Menschen gibt, auch im Viertel oder in Köln oder auch sonst wo, die sich in dem Moment wirklich an den Kopf fassen und sagen, was, ihr empfindet den Ebertplatz als schönen Ort? Der Ebertplatz, für die, die es nicht wissen, es ist hier einer der ältesten und prominentesten Plätze hier in Köln. Was heißt alt? Das ist ja hier die Nordstadt, Neustadt, ne? Also egal, nach dem Krieg wurde er aufgebaut und ist einer der wenigen oder ich glaube einer der ganz seltenen Plätze im Stil des Brutalismus. Brutalismus, ne, viel Beton, keine runden Ecken, nichts. Ne, also es ist wirklich ein Gebilde, auch mit Katakomben da unten, mit so Untergrund, wurde gemacht, damit die Fußgänger den Autoverkehr nicht beim Vorbeifahren störten. Muss mal so zu sagen. Und der ist sehr umstritten. Es wird immer gesagt, Mensch, wir müssen den aufschütten. Die Rolltreppen gehen schon ganz lange nicht mehr. Und der Ort ist auch wirklich, weil viele, viele, viele Jahre lang aktiv verwahrlost worden, kann man nicht anders sagen. Seit ein paar Jahren läuft aber der Brunnen wieder. Es gibt so ein Zwischennutzungskonzept, bis sich irgendwie Stadt und Verwaltung darauf geeinigt haben, was wir denn jetzt hier machen mit diesem Platz. Es gab ganz unschöne Geschichten da drum. Es ist auch ein Drogenumschlagsplatz. Es kamen zwei Menschen zu Tode und zwar nicht freiwillig, sondern durch fremde Gewalt. Seit ein paar Jahren, wie gesagt, läuft der Brunnen wieder. Der Platz ist wie verwandelt. Der Brunnen wurde jetzt sogar nochmal aufpoliert. Der Gastro-Container läuft wieder und der Platz auch mit seiner einzigartigen Flora. Also da stehen ganz unterschiedliche, schön blühende Bäume. Die AG Grünbegrünung des Ebertplatzes sorgt dafür, dass auch ganz viele tolle Blumen und Stauden da wachsen und blühen. Es ist ein so schöner Ort. Und das ist für mich ein schöner Ort im Agnesviertel.
Hm.
Ich empfinde den als schön. Man sitzt dort, man hat inmitten des tosenden Autoverkehrs seine Ruhe.
Cool.
Ja. Und der Brunnen läuft jetzt noch nicht. Ich hoffe, es sollte jetzt wenige Tage dauern, ne, bis alles so weit wieder stimmt, dass er eben auch laufen kann. Und dann merkt man auch gleich, wie sich das Klima sofort verändert.
Ja, ja, klar.
Das Plätschern des Brunnens natürlich auch so, dass die urbanen Geräusche etwas dämpft und es verwandelt die Menschen. Es ist ein guter Ort.
Ja.
Und das ist so einer der Orte, die ich mag. Mir fiel spontan der Rosengarten ein, ne? Über den haben wir ja schon mal gesprochen. Auch ein schöner Ort, aber der Ebertplatz in sich ist auch ein Ort, der wie verwandelt ist, der plötzlich eine Schönheit geworden ist. Oder eine Schönheit hat, wie ich finde.
Hm.
Welchen Ort empfindest du denn hier im Agnesviertel als schön?
Ich empfinde St. Gertrud als einen schönen Ort. Und zwar habe ich jetzt vor 14 Tagen, glaube ich, ist es her, da hatten wir in der Gertrud ein Alphorn-Konzert von Ebasa Pallada. Den werden die eine oder anderen werden den kennen. Ist ja ein Alphorn-Spieler aus Nippes, ein Genie an seinem Instrument, also er ist Multi-Instrumentalist. Aber er spielt eben auch Alphorn und hatte vor einem halben Jahr mal gefragt, ob er da mal ein Konzert machen kann, und klar. Und das war ein Tag, ein sonniger Tag. Auf jeden Fall war ein wunderschönes Licht in der Kirche.
Beschreib dir noch kurz für die, ja, die St. Gertrud nicht kennen.
Also, weil ich komme drauf, weil du Brutalismus gesagt hast. Also auch eine Kirche im Stil des Brutalismus. Architekt ist Gottfried Böhm gewesen, der vor ein paar Jahren im Alter von 101 gestorben ist. Und der sich darauf spezialisiert hat, eben mit Gussbeton zu bauen. Und es gibt einige berühmte Kirchen, zum Beispiel den Mariendom in Neviges bei Velbert, ganz bekannt, und ähnlich, ein bisschen kleiner, ist eben St. Gertrud hier in der Krefelder Straße. Sieht ein bisschen aus wie ein Kristall, wenn man reingeht, und es ist eine aufgefaltete Decke, ist von innen so bräunlich, graubräunlicher Beton. Und das Tolle an diesem Ort ist, du weißt nicht, was dich erwartet, weil er extrem vom Licht abhängig ist, extrem von der Außenstimmung. Also das, was draußen los ist, das sozusagen überträgt sich in die Kirche hinein. Die Melancholie des Herbstes, die Düsternis des Winters, die Freundlichkeit des Frühlings, alles das findest du sozusagen als Echo in dieser Kirche. Und es war eben irgendwie ein schöner Nachmittag. Und ich habe mich dann irgendwann, weil dieses Alphorn-Spiel so großartig war, habe ich mich irgendwann einfach hingelegt und habe auf die Faltendecke geschaut. Also es ist wirklich wie eine aufgefaltete Decke, wie ein Zelt ein bisschen. Und genau, und dann habe dann die Musik, und ich habe die Musik gelauscht und oben in diese Faltendecke geschaut. Und habe gedacht, ja, wenn es jetzt noch 3 Grad wärmer wäre und der Fußboden nicht so kalt, dann könnte ich jetzt hier auch eine Stunde liegen, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich bin hier aufgehoben, ich bin hier richtig. Also Agnes, die Gertrud ist auch ein schöner, schöner Ort. Ja.
Ja, und die Schönheit des Moments vermittelt sich ja auch jetzt, wo du es erzählst. Also ich kann es gut nachempfinden. Lohnt sich auf jeden Fall, die Gertrud auch zu besuchen. Gertrud, Agnes und Ursula, ne, gehören ja zusammen zu einem Sprengel.
Und sein Kunibert noch am Rhein.
Ach ja, der Kunibert. Ja. Also da kann man auch mal eine schöne kleine Kirchentour machen, denn es sind in sich ganz unterschiedliche Kirchen, die aber jeweils auch eine sehr starke Persönlichkeit haben. Also die einen ganz eigenen Raum haben und die vor allem auch einen stillen Ort inmitten so dieses urbanen Trubels bieten.
Und in Gertrud eröffnen wir am Sonntag eine eindrucksvolle Ausstellung, auch mit einem hiesigen Künstler, Ralf Fuchs, der zusammen mit Petra Deus ausstellt. Sie ist, kommt aus der Eifel. Ralf Fuchs macht so abstrakte Bilder, die erinnert mich sehr an das, was ich in der Schule gemacht habe. Ich will das nicht abwerten. Ich meine das überhaupt nicht abwertend. Aber in der Schule hat man ja so Bilder gemacht mit so abgerissenem Papier und hat das irgendwie wieder neu zusammengesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, dieses Verfahren. An das erinnert mich vieles von dem, was er macht, in Schwarz-Weiß. Sehr, sehr streng in der Formgebung. Aber die Bilder wirken auch wie ein Echo dieser Architektur. Und die Petra Deus macht was ganz anderes. Sie näht Wörter, Sätze, Halbsätze, Aphorismen auf so kleine weiße Tücher und hat damit so ein Labyrinth gelegt und wird auch während der Ausstellung oft da sein mit ihrer Nähmaschine, dann kann man ihr Wörter zurufen und dann sammelt sie diese Wörter und macht da was draus. Also zwei Künstlerinnen und Künstler, die sich sehr unterscheiden in dem, was sie tun. Was ich aber in der Kirche wahnsinnig toll ergänzt. Also das habe ich jetzt gedacht, muss ich mal schnell erzählen, weil es wirklich, das ist eine schöne Gelegenheit, in einer schönen Ausstellung Gertrud mal kennenzulernen in den nächsten Wochen, noch bis Ende Mai.
Ja, also nichts wie hin. Kunst und Schönheit. und auch Denkmalunschönheit. Als ich gerade Ebertplatz erwähnte, es gibt ja viele Diskussionen immer zu sagen, der Ebertplatz muss unter Denkmalschutz gestellt werden, weil er eben, ich meine, er sei der einzige Platz im Stile des Brutalismus.
Auf jeden Fall gibt es nicht viele.
Ja. Oder der einzige Platz auch hier in Köln. Und der Brutalismus ist ja einfach noch sehr nah dran. Also man neigt ja dazu, eher länger zurückliegende Architektur als schön zu empfinden. Also man, vielleicht wissen auch viele gar nicht, dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg viele Fachwerkhäuser abgerissen wurden, weil man sie nicht mehr als schön empfand.
Ja.
Und auch nicht mehr als zeitgemäß. Und heute gelten ja eben Städte und Orte mit einem hohen Fachwerkanteil als besonders schön.
Hm.
Ja, so pittoresk, malerisch. Das ist so dieses Gefühl oder dieses Verständnis von das, was schön ist. Das verändert sich einfach im Laufe der Zeit.
Ja.
Und ich gehöre eben auch zu denen, die Brutalismus eigentlich jetzt auch schon als sehr schön empfinden. Ne? Ich finde auch beispielsweise dein Newiges, den Mariendom, als sehr schön.
Ja. Absolut.
Ganz mystisch und ein ganz spiritueller Ort. Düster, ja, aber auf eine Art, die einen eher aufhebt und nicht klein macht. Also ist wirklich sehr schön. Und auch die Gertrud, eben auch hier der Ebertplatz, der hat unschöne Ecken, ohne Frage. Aber grundsätzlich ist es ein schöner Ort, wie ich finde, der ganz gut zu Köln passt. So in seinem So-Sein. Aber Denkmalschutz bedeutet nicht, wir schützen nur das, was wir jetzt aktuell als schön empfinden, sondern etwas, was als bewahrenswert gilt.
Ja.
Und auch Kunst, ne? Es wird ja oft dann, sehen Menschen eine Ausstellung oder ein Bild oder eine Skulptur oder sonst irgendwas und sagen, ja, aber das ist doch nicht schön.
Mhm.
Ne? Und es geht ja nicht darum, um nur schön.
Ja.
Stattdessen ist es ja eher so, mir geht es eher so, dass allzu aufdringliche Schönheit eher erschlagend ist und
ja.
man da keinen Platz mehr findet.
Ja.
Auch bei Landschaften geht es mir etwa so. Ne? Ich fühle mich ja auch sehr hingezogen zu den Landschaften, die sich einem erst so nach und nach erschließen. Die Eifel etwa gilt für viele, oder nicht grundsätzlich die Eifel gilt als schön, sondern ich finde auch, das ist so ein Ort oder so eine Landschaft, die einen schon auch sehr auf sich, auf einen selbst zurückwirft. Und ist man im November oder im Februar oder so in der Eifel, das kann schon auch
anstrengend sein.
Eine Herausforderung sein. Mhm. Na, denn es ist nicht so direkt schön.
Wir machen im Sommer Urlaub im Westerwald. Lach nicht.
Ja. Nee, ich lache überhaupt nicht. Also,
und ich kenne den Westerwald noch gar nicht so gut. Und ja, wir nehmen unser Pferd mit. Deswegen hat es auch organisatorische Gründe, dass wir jetzt nicht so weit wegfahren. Und ich bin mal gespannt.
Westerwald, also ne, ihr, auch die, die nicht in Köln wohnen, ihr habt den Rhein vor Augen.
Mhm.
Ne, oben, also im Norden liegt dann da Köln, im Süden und im Westen liegt die Eifel. Und auf der anderen Seite des Rheins ist der Westerwald. Also der Westerwald ist sozusagen die gespiegelte Schwester von der Eifel.
Ja.
Der Westerwald ist auch echt sehr schön, man kann da ganz toll wandern. Und was ich immer ganz schön finde, überall begegnet man dem Herrn Raiffeisen, der ja in also der ersten Genossenschaften gegründet hat. Also der Herr Raiffeisen ist dort ganz präsent.
Oh.
Ja.
Da bin ich mal gespannt.
Das ist, finde ich, immer noch so eine ganz schöne Gelegenheit, Kontakt mit einer gar nicht so weit zurückliegenden Geschichte aufzunehmen. Ich stoße hier immer so schön gegen dieses Notending, den Notenständer. Der Raum steht nämlich voller Notenstände. Sollte man euch immer mal zeigen. Ja, die Zeit geht ins Land. Und
wolltest du noch irgendwas anfügen? Haben wir noch irgendwas vergessen heute?
Ich hatte mir irgendwie viele Notizen gemacht, aber ich glaube, das Wesentliche ist gesagt über die Schönheit. Ich hatte noch einen schönen, ich merke in dieser Folge erst, wie häufig ich diesen Begriff benutze. Und ich werde künftig immer daran denken, dass du meintest, man versuche damit Land zu gewinnen oder Zeit zu gewinnen. Oft ist es so und finde ich irgendwie ganz amüsant. Ich hatte noch ein schönes Zitat von Sappho gefunden, der antiken Dichterin. Also auch in der Antike spielte das Thema Schönheit ja wirklich eine große Rolle. wenn man sich mal so ein bisschen hineinbegibt in die Philosophiegeschichte, dann stößt man ja auch schnell auf Platon, der auch viel zum Thema Schönheit gesagt hat. Und auch ne, sowas wie Harmonie und das Gute, Wahre, Schöne, das sind ja alles so Begriffe, über die man dann stolpert. Aber ich fand es ganz schön, was Sappho gesagt hat. Sie sagt nämlich, schön ist das, was man liebt.
Ja, und da könnten wir jetzt direkt wieder eine Folge drüber machen.
Ja, schöner und mit Satz. Dem Gedanken können wir heute eigentlich auch schließen. Denn ich glaube auch, dass das Empfinden von Schönheit auch doch nochmal viel mit dem zu tun hat, was sich eigentlich durch fast alle unsere Podcast-Folgen zieht. Ne, nämlich so Vertrauen und Liebe.
Absolut, ja.
Verbundenheit, das sind so Sachen, die sich irgendwie so durchziehen. Kann das eigentlich sein, dass sich irgendwie der Ton so ein bisschen schwankt? Also falls es in irgendeiner Form schwanken sollte, dann liegt es auch daran, dass ich hier hin und her
Ich glaube, fuchte. Unser tolles Programm wird das wieder ausgleichen.
Stimmt.
Durch das wir diesen Podcast ja noch jagen werden,
ja.
bis er ins Internet kommt.
Ja, und somit, wir haben jetzt fast eine Stunde über Schönheit gesprochen.
Ja, wenn ihr noch Schönheitsgeschichten habt, Schönheitsideale, Geschichten über Schönheit, wenn euch die Schönheit annervt, wenn ihr denkt, was für ein Quatsch erzählen über Schönheit, Schönheit ist doch das schönste Wort dieser Welt, dann sind wir total gespannt auf eure Schönheitsgeschichten. Und die könnt ihr uns erzählen und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar folgende.
Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnestrifft@web.de. Schreibt uns einen Kommentar bei Podigy auf unserer Seite. Ihr könnt uns auch einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite schreiben, Agnes Trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Ihr könnt Peter und mich auf allen möglichen Kanälen erreichen. Wir haben auch noch unseren Twitter-Account, wiewohl ich ja auch sagen muss, ich fremdel zunehmend eben mit Twitter. Weil sich das einfach so unschön entwickelt. aber auch da haben wir unseren Account, Agnes Trifft, haben wir im Blick. Sprecht uns gerne auf der Straße an. Neulich saß ich bei meiner Haarschneiderin und eine Kollegin kam zu mir und sagte, sie würde jede unserer Folgen hören.
Ach, wie toll.
An dieser Stelle herzliche Grüße, es hat mich total gefreut auch.
Mich auch.
Ja. Also lasst uns gerne eure Geschichten zukommen. Wir hören zu, wir hören hin und wir freuen uns einfach, wenn wir miteinander in Kontakt kommen. Und jetzt gehen wir in das schöne Agnesviertel.
Und machen uns einen schönen Abend.
So ist es.
Also auf bald und vielen Dank.
Tschüss.